Die Orthopädie, die klassische Medizin, macht es sich manchmal ein bisschen einfach. Und dann haben natürlich eben andere Bereiche eben auch die Physiotherapeuten gesagt, Leute, da muss doch mehr sein. Und haben das dann eben auch ein bisschen daran aufgehangen. Und diese klassischen Massagen, das sind ja klassische Massagetechniken, die gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren. Ne? Mhm. Ist ja, Massagen sind ja nichts Neues. Ob ich mich jetzt über einen Stock rolle oder über eine Foamrolle oder sonst irgendwas. Aber wenn ich natürlich diese Foamrolle für 25 Euro verkaufe und ich produziere die für 2, dann ist das schon ein gutes Geschäft.
Ja, liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Heimvorteil, dem Sportpodcast der MV. Ich bin Kai Löber, Sportredakteur in diesem Hause und begrüße als Gast Dr. Patrick Julius. Hallo Patrick, herzlich willkommen.
Hi Kai, danke schön für die Einladung, vielen Dank.
Genau. Patrick, du bist hier, weil du unter die Autoren gegangen bist. Dein Erstlingswerk heißt Die Faszienlüge. Warum habt ihr zu Feder gegriffen und dem Thema Zeilen gewidmet?
Ich habe ja in meinem Studium und danach unsäglich viele Bücher gelesen, dass ich jetzt dachte, jetzt wird es auch mal Zeit, selbst einzuschreiben. Das war so vielleicht die Grundidee, aber eigentlich liegt es wirklich daran. War eine Sache, die mich in meinem Job wirklich auf Dauer über die Jahre, jetzt mache ich das schon ein paar Jahre, genervt hat. Du kannst dir vorstellen, der Körper ist ja nicht so ganz einfach und es gibt sogenannte funktionelle Beschwerden. Funktionelle Beschwerden in der Orthopädie sind Erkrankungen, wo du nicht sagen kannst, Bein gebrochen oder Arthrose, sondern das sind so ein bisschen komplexere Geschichten. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mit den Patienten gesprochen habe, habe den versucht zu erklären, wissen Sie, das ist letztendlich musst du dein User Manual richtig lesen. Und das User Manual des Menschen lautet Seite 1, Bewegung. Da kann man sich diskutieren, wie man will, das bleibt die Bewegung in jedem Fach. Die Kardiologen, alle sagen, beweg dich. In der Orthopädie natürlich vorneweg. Und wenn ich mich falsch bewege oder meinen Job habe, du kennst das vielleicht bei dir auch, du sitzt irgendwo, klassischerweise sitzt du wahrscheinlich mehr als die Leute vor 40 Jahren. Ja. So, und das führt natürlich auf Dauer zu Fehlbelastungen, zu Dysbalance in der Muskulatur und das führt dann zu sogenannten funktionellen Beschwerden. Da ist eigentlich am Anfang nichts kaputt, aber es wird mit der Zeit fehlbelastet. Und das macht dann eben Beschwerden. So, jetzt merkst du schon, es dauert, bis man das erklärt hat. Das habe ich über die Jahre natürlich viel den Patienten erklärt und gesagt, wissen Sie, da ist eigentlich nichts kaputt. Sie müssen was ändern an ihrer Haltung, an ihrer Funktionalität. Und ja, so hören die sich an und du kannst dir vorstellen, keiner möchte gerne was ändern, gerade wenn du schon älter bist und das schon ein paar Jahre gemacht hast, denkst du, das läuft ja ganz gut, never change your running system. So, und dann kommen die irgendwann wieder und sagen, ich war beim Heilpraktiker, beim Osteopathen und die haben gesagt, das ist alles Quatsch, das sind die Faszien. Ich sage, die Faszien, jetzt operiere ich ja auch und ich denke, die Dinger habe ich seit 25, 30 Jahren und schneide ich da dran rum und dann erzählen die was von Faszienverklebung und ich habe die nie verklebt gesehen. Ich dachte, was ist denn damit los? So, und so ist der Gedanke entstanden, der Sache mal auf den Grund zu gehen, ist da wirklich was dran oder ist da nichts dran oder ist es einfach nur eine angenehme Erklärung, die den Patienten natürlich auch das Gefühl gibt, ich mache jetzt was dagegen und dann ist das Thema durch, ohne wirklich an die Ursache dran zu gehen. Und das war der Grund, um ein bisschen Klarheit daran zu bringen.
Gehen wir vielleicht gleich näher noch drauf ein. Und du schreibst das Buch zusammen mit deinem Kollegen Matthias Manke. Ja. Kanntet ihr euch vorher schon oder wie seid ihr zueinander gekommen?
Ich bin ja 2008 aus Norwegen zurückgekommen nach Deutschland und da bin ich erst nach Bochum gegangen, wo ich auch studiert hatte und habe da eben in Praxen gearbeitet, orthopädischen Praxen. Und da war er auch in einer Praxisassistent. Und da haben wir uns kennen und lieben gelernt, muss ich sagen, ist wirklich. Wir haben sogar am selben Tag Geburtstag, das ist eigentlich ganz witzig. Kein Mensch ahnt, wer der Ältere von uns beiden ist, aber ich weiß es. Und ja, und wir haben dann relativ früh angefangen zusammen für die Forschungsgruppe Akupunktur. Das ist so ein Verein, die Akupunktur in Deutschland, Akupunkturausbildung betreiben, für die als Dozenten zu arbeiten. Mhm. Und dann sind wir dann in München viel und in Düsseldorf. Ja, und dann haben wir über die Zeit haben wir gemerkt, wir harmonieren ganz gut. Er ist ein etwas anderer Typ als ich, nicht so diplomatisch. Ja. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich funktioniert das ganz gut und haben Vorträge gehalten für Firmen, haben auch so ein bisschen humorig angehauchte Medizinunterhaltung gemacht, Edutainment nennen wir das. Ja, und das machen wir seit 2008. Und der Matthias war schon ein bisschen fleißiger beim Buchschreiben und konnte mir da ein paar Tipps geben und dann haben wir es zusammen gemacht.
Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Sagt der Verlag dann, an den ihr euch gewandt habt, schreibt erstmal und wir gucken dann mal, oder kriegt ihr dann genaue Vorgaben nach dem Motto, Kapitel 1 soll das behandeln, oder lässt man euch da völlig freie Hand?
Also für mich war es ja auch das erste Mal, und es war, wir hatten die Idee, und dann musst du schon relativ konkret ins Detail gehen. Du musst sagen, das ist die Zielgruppe, das ist die Zielsetzung des Buches, darum geht's. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt, die Idee vorgetragen, und dann, das sind ja Profis, die sind ja wirklich, Edelverlag, der macht viel solche Geschichten, und die gucken wirklich nach, ist da überhaupt Potenzial drin. Und das ist, ich war echt überrascht, wie minutiös das getimt ist. Mhm. Als wir dann sagten, so, jetzt können wir mal loslegen, und die uns das okay gegeben haben, da haben die uns auch Leute an der Hand gegeben, die uns ein bisschen bei der Einteilung geholfen haben und gesagt haben, wir müssen so und so und so machen, erfahrungsgemäß. Zum Beispiel jetzt auch der Zeitpunkt des Buches, zu dem es rausgekommen ist, ist kein Zufall. Das wissen die. Die sagen, Sportbücher kommen im Januar, Februar raus. Mhm. Ernährungsbücher, keine Ahnung, im Sommer oder. Also das ist ganz interessant, und es ist alles auch heutzutage, ist auch natürlich so ein Markt, der nicht mehr so richtig brennt. Das heißt, die fangen auch an, die rechnen aus, wie viel Bäume müssen wir fällen. Also das ist wirklich schon echt interessant, wie weit die da reingehen. Und aber richtig viele Vorgaben hat noch nicht. Wir konnten relativ frei von der Leber schreiben.
Mhm. Oh, Patrick, im ersten Kapitel stellt ihr ja so ein bisschen den Bewegungsapparat vor und wie du schon eben erklärt hast, was da alles dran hängt. Und früher war der Mensch immer so in seiner Hab-Acht-Stellung immer in Furcht vorm Säbelzahntiger, musste dann Mammuts erlegen. Hat jetzt dieses Ganze, die Evolution quasi, den Bewegungsapparat geschadet, dass das heute, meinst du, früher sind die Leute gesünder durch die Gegend gelaufen, oder?
Also, wenn man die Grundidee des Körpers sieht, die Evolution ist, glaube ich, die Leidtragende des Ganzen. Also die durch unsere Evolution, durch unsere Maschinisierung der Welt und Industrialisierung hat sich natürlich sehr viel verändert, vor allem in den letzten 50 oder 100 Jahren sicherlich, ne?
Ja.
Also wenn du jetzt mal vergleichst, uns mit dem Neandertaler, und genetisch bei einigen gar nicht so viel Unterschied mehr, da denke ich immer an meinen Kollegen Manke. Das ist, die Idee ist da. Also unsere DNA, die Bewegung ist da. Und früher mussten wir uns natürlich deutlich mehr bewegen, um Sicherheit und vor allem Ernährung zu bekommen. So ein Mammut, das fällt nicht vor deiner Höhle tot um, sondern du musst da hinterher mit ein paar Leuten. Und das kostet Energie, aber dadurch bekommst du Energie. Und das war ja unsere Idee des Menschen, oder ist immer noch die Idee des Menschen. Ich muss Energie haben, um Kraft zu haben, um entsprechend Immunität aufzubauen gegen Erkrankungen, um meine Gene fortzupflanzen. Und heutzutage fällt das alles flach, und ja, die Gesellschaft wird immer sesshafter. Und das hat natürlich, wenn du das wirklich ganz medizinisch siehst, natürlich sehr, sehr viele Nachteile, von metabolischen Erkrankungen, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, all diese Sachen, Fettleibigkeit war ja nie so hoch wie heute. Ja, und natürlich orthopädisch natürlich auch die Konsequenzen daraus.
Ja.
Da, ich glaube, dass der Neandertaler, der wurde zwar nicht so alt, aber der war gesünder erstmal. Mhm.
Ihr schreibt ja treffend in eurem Buch, der Lebensstil ist die größte Gefahrenquelle für den Bewegungsapparat. Sprich, wie gesagt, eben muss kein Gnu mehr legen. Ich gehe eben zur Tiefkühltruhe, hole mir da eine TK-Pizza oder vielleicht auch ein Steak drauf, wenn ich Bock habe. Also ist vieles, was früher mit Bewegung verbunden ist, ist jetzt Gang von 4 Metern weiter. Ne?
Und viel hochkalorischer natürlich, ne? Wenn die ganze vorgefertigte, vorarbeitete die Essensangebote sind natürlich was anderes als ein schlankes Gnu.
Mhm. Genau. Ja, und Faszien ist, also vielleicht kannst du da nochmal einen Satz sagen, was genau Faszien sind. Also sind es spezialisiertes Bindegewebe, kann man das so sagen? Oder?
Ja, Faszien, also das gehört, ist ganz klassisch, gehören zum Bewegungsapparat. Als ich studiert habe, waren die Faszien, ja, die wurden so mit erwähnt, ne? Das ist eine Faszien, die haben die alle auswendig gelernt, wie sie heißen. Aber da wurde nicht viel drüber diskutiert. Da ist man heutzutage glücklicherweise weiter und sieht auch die Bedeutung der Faszien. Das ist, ja, wenn du selber als Karnivore mal irgendwie ein Schnitzel oder Schnitzel vielleicht nicht, aber ein Hühnchen zu Hause hast, siehst du diese weiße Silberhaut, die da drum ist. Das ist die klassische Muskelfaszie.
Mhm.
Die führt dazu, dass der Muskel eben nicht einfach so da rumflattert, sondern die definiert den. Da gibt's eine Hülle, ist auch quasi eine Hülle um den Muskel herum. Und dann haben wir natürlich, das gibt's nur nicht nur in den Muskeln, das sind Muskelfaszien, Organfaszien, die helfen den Körper, die Organe da zu halten, wo sie sind, geben dem Körper Form und Struktur, die gibt's in der Haut. Mhm. Also die sind unglaublich wichtig und die verbinden auch viel miteinander. Also die Faszien haben eine wichtige Aufgabe. Aber sie sind immer ein Teil vom Ganzen. Sie hängen also am Muskel dran, die Muskelfaszie. Deswegen wird man, und das ist also die Sache letztendlich, die, wenn ich es mal vorwegnehmen darf vom Buch, die rauskommt, dass man eben die Faszie nicht alleine betrachten darf, sondern immer im Zusammenhang mit dem Gewebe, was sie gerade umgibt. Ob es an den Nerven ist oder ob es am Muskel ist. Muskel ist jetzt für uns Orthopäden sicherlich die interessantere Version. Mhm. Das ist immer eine Faszie ist zusammen mit einem anderen Gewebe, umhüllt das, ja, und reagiert dann mit dem zusammen.
Ja. Und jetzt springst du wahrscheinlich hier gleich aus dem dritten Stock auf die Bahnhofstraße. Die können ja auch verkleben, oder?
Ja, genau, ja. Das ist ja genau das, was wirklich interessant ist. Also Faszienverklebung, und da haben wir uns wirklich schlau gemacht, ist in der heutigen Literatur so nicht haltbar und nicht nachweisbar. Das ist sicherlich so entstanden, und heutzutage spricht man ja vom Wording, dass man sagt, ja, das hört sich gut an, und die Leute können sich natürlich was darunter vorstellen. Wenn ich so von einer Verklebung spreche, wenn ich von einer Verfilzung rede, dann sage ich, ja, das verstehe ich wohl, und wenn ich was verklebt habe, dann muss ich es auseinanderziehen. Das macht auch Sinn, und vom Merchandising her dann auch eine entsprechende Therapie gleich mit anzubieten, mit einer Kugel und einer Rolle, ist auch völlig logisch für die Leute, aber es ist wirklich so nicht nachgewiesen. Ne? Das,
oh, ein super Bild, ne? Verklebte Faszien, das kann sich jeder so vorstellen. So, genau. Wenn ich da jetzt hier mit einer Rolle drüber rubber, dann löst das die Verklebung.
Und das funktioniert ja, und deswegen funktioniert das auch so gut. Und das ist so ein bisschen, also das ist nur ein Teil der Wahrheit. Und da denken die Leute so, jetzt habe ich es damit getan. Und das ist das, was leider nicht reicht. Und deswegen ist das vielleicht ein Anfang einer Therapie, aber niemals die gesamte Therapie. Mhm. Und wenn ich nur den Anfang, dann bleibe ich in dieser Schleife drin und roll auf meiner Rolle hin und her, mach vielleicht auch noch was kaputt, aber komme nicht weiter. Und ich komme nur weiter, wenn ich auch wirklich dann dieses Muskel, das heißt also Muskelfasziensystem, wenn ich das wirklich aufbaue, und das heißt Muskeltraining.
Mhm. Genau, Patrick, das wird ja auch in eurem Buch thematisiert. Die Sportmedizin ist ja eher, sag mal, ein bisschen euphorischer in Sachen Faszien. Die medizinische Forschung dagegen geht mit dem Thema etwas nüchterner um. Ne? Also da gibt's auch, glaube ich, wenig Forschung auch zu verklebten Faszien und sowas. Ne?
Ja, richtig. Es gibt 2, 3, 4 Bekannte, die auch sich, wie das immer bei so raren Quellen, sich gerne mal selbst zitieren. Und ja, da gibt es ein paar viel Grundlagenforschung, die gemacht haben zu den Faszien, und die ist auch ganz wichtig. Und dann wird das dann natürlich so ein bisschen aufbereitet und manchmal eben auch ein bisschen mit Geschmäckle, dass eben der Auftraggeber natürlich der Produzent der Rolle ist. Und dann weiß ich schon, was bei rauskommt. Ne?
Auf jeden Fall, genau. In eurem Buch heißt es, viele Konzepte, die als faszial beschrieben werden, sind in Wirklichkeit allgemeine Bewegungs- und Dehnungstechniken. Woher kommt dann der Hype um Faszien, um die ganzen Rollen, gibt ja zig verschiedene mittlerweile. Eine Bälle, ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht. Ein Ball, eine Rolle, eine Doppelrolle und sowas. Also ist das jetzt in den letzten 10 Jahren durch wunderbares Marketing entstanden, oder?
Ich glaube, es ist wirklich viel Marketing, weil das natürlich auch in eine Lücke stößt, die von der Medizin, von der klassischen Medizin auch so bereitet wurde. Das heißt, der Orthopäde sagt, ja, bewegen Sie sich, und dann ist er schon aus dem Zimmer raus. Und das ist natürlich nicht ausreichend. Ich sehe das selbst, ist natürlich auch nicht immer einfach, und daher auch das Buch, weil man es irgendwann nicht mehr wiederholen kann und will und möchte, eigentlich aber immer wieder muss. Die Orthopädie, die klassische Medizin, macht es sich manchmal ein bisschen einfach, und dann haben natürlich eben andere Bereiche eben auch die Physiotherapeuten gesagt, Leute, da muss doch mehr sein, und haben das dann eben auch ein bisschen daran aufgehangen. Und diese klassischen Massagen, das sind ja klassische Massagetechniken, die gibt's ja schon seit Tausenden von Jahren. Ne? Massagen sind ja nichts Neues. Ob ich mich jetzt über einen Stock rolle oder über eine Foamrolle oder sonst irgendwas. Aber wenn ich natürlich diese Foamrolle für 25 Euro verkaufe und ich produziere die für 2, dann ist das schon ein gutes Geschäft.
Ja.
Aber letztendlich funktioniert Massage, natürlich jeder von uns, der mal eine Massage hatte, sagt, super, ist angenehm, und es ist auch erstmal angenehm. Aber du weißt auch, dass du nach einer Woche spätestens wieder da stehst, wo du vorher stehst. Das heißt, du musst letztendlich mehr machen, mehr ändern und dich nicht nur einfach durchkraulen lassen.
Genau. Das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Physiotherapeut 10 Anwendungen verschreibt, ich lege mich da 20 Minuten auf eine Liege, lass mich da durchkneten, das löst wahrscheinlich punktuell meine Beschwerden, oder ne, wenn ich da gerade von der Bank hüpfe, aber nicht bekämpfe nicht die Ursache das Problem
genau, sozial, ne? Genau, und das muss man sich fragen, warum bist du denn verkrampft und dein Kollege ist nicht verkrampft? Und das ist ja wirklich die Kunst, dass du danach erstmal super zufrieden bist, ist völlig richtig und das funktioniert. Und da gibt's auch wirklich sehr viele Forschungen dazu, die sagen, wieso, da sind ja Mediatoren, entzündungshemmende Stoffe, Glückshormone, einige finden das schön, wenn die auch endlich mal wieder berührt werden, auch lange keiner mehr gemacht. Da gibt's ganz viel, was da reinspielt und natürlich auch Lockerungstechniken, die alle ihren Wert, ihren Stellenwert haben. Aber dann darf ich nicht aufhören. Dann muss ich sagen, so Kollege, jetzt bist du gelockert, jetzt bist du entspannt. Jetzt fang doch bitte an, deine Muskulatur auch aufzubauen. Du bist aus der Fehlstellung raus, du stehst wieder gerade. Wir nennen das immer Flex und Strong, Flex and Strong. Das heißt, erstmal muss ich mich wieder gerade biegen. Das kann ich auch mit solchen Techniken machen. Aber dann muss ich anfangen zu trainieren, um diese Position zu halten. Dann sind nicht wieder. Und dann muss ich auch, so ein schönes Wort aus der Medizin, Lifestyle Modification. Ich muss irgendwas ändern. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das wollen wir alle nicht. Du weißt selber, wenn du mal sagst, oh komm, was weiß ich, ob es Dry January ist oder ob du sagst, ich will ein paar Kilo abnehmen. Das ist alles gar nicht so einfach. Weil du doch immer wieder in den alten Rhythmus läufst und sagst, ach komm, ich habe doch immer zum Nachtisch noch ein Joghurt gefuttert. Genau, ich weiß nicht was. Ne?
Die Vorsätze sind immer da. Ne? Ich habe zwar auch ein Rudergerät, ja, und auch hier die ganzen Faszien und eine Akupunkturmatte oder Handeln. Ja. Aber dass man dann halt 2-3 Mal eine Woche am Ball bleibt, dann ist das, dann ist vielleicht auch Champions League oder ich habe dann irgendwie keinen Bock.
Genau.
Und so, ne?
Ne? Ja. Also das gibt wirklich ganz viele so Motivationssprüche und dieses Consistency, also dranbleiben, das ist, glaube ich, überall im Leben das, was sich erfolgreich macht, auch körperlich. Und das ist aber eine Kunst. Manchmal muss man eben sehr leiden, bis man erstmal merkt, jetzt muss ich etwas ändern.
Genau. Patrick, ich darf nochmal das Buch zitieren. Er schreibt da selbst über euren Berufsstand, eine gute Anamnese dauert 7 Minuten, eine schlechte Abfertigung 3 Minuten. Stichwort, man guckt sich das Röntgenbild an, habt ihr da so ein Beispiel, ne? Und das zeigt dann Arthrose und in Wirklichkeit hat der Patient aber eine verspannte Rückenmuskulatur. Da ist natürlich dann Irrtum weitreichend und mitunter auch für den Patienten jetzt nicht so erfreulich. Ne? Also
ja, das ist natürlich jetzt so auch ein bisschen plakativ mit der Minutenanzahl. Es hängt ja immer davon ab, wenn du ankommst und sagst, ich habe ein Problem mit dem Daumen, da brauche ich ja nicht 7 Minuten dran rumzudoktern. Also wichtig ist, dass man es wirklich umfassend macht. Und natürlich heutzutage in Deutschland haben wir unglaublich viele Arztbesuche, auch derselben Leute. Sind wir Spitzenreiter. Und da brauche ich natürlich nicht jedes Mal bei Adam und Eva wieder anzufangen. Aber eine gute Anamnese, einmal wirklich zurückzugucken, warum, wieso, weshalb. Und heutzutage ist das Problem, dass viele, und das ist eben damit ein bisschen gemeint, dass viele keine Lust mehr haben, den Patienten sich anzugucken. Es gibt in der Medizin 1000 schöne Leitsprüche. Einer heißt, keine Diagnose durch die Hose. Das spricht jetzt nicht für Urologen, sondern eher für uns Orthopäden. Das heißt, wenn ich ein Knie angucke, wenn ich kann mir ein Knie angucken, einmal meine Hand draufhalten und sagen, ist da, steht auch einigermaßen gerade, da kriege ich aber natürlich ich muss den einmal mir wirklich angucken, da kann ja weiß Gott was drunter sein und was ich eben wirklich mit der Hand so sehen muss und oder auch fühlen und sehen muss. Und wenn ich natürlich das so oberflächlich mache, mache ein Röntgenbild und das machen leider viele und heutzutage sind auch die Leute darauf geprimed, machen MRT, da sieht man alles. Ich brauche, also klassisch medizinisch brauche ich eine Fragestellung, bevor ich irgendwie ein Bild mache. Ich hatte mal einen Patienten, der Ganzkörper-MRT. Ja, was soll der Radiologe sagen? Der kann natürlich sagen, die Knochen sind alle da, aber ich muss ja wirklich eine gezielte Fragestellung haben, wo tut's weh? Innen, außen, wann tut's weh? Und das sind ja so unsere Fragen, die wir gerne stellen. Und dann muss das zusammenpassen, das Röntgenbild und die Klinik. Und die, ich kann Leute haben im Röntgenbild mit einer dicken, fetten Arthrose, die kommen da aber super mit zurecht. Und gibt andere Leute, die haben kaum Arthrose, haben aber starke Beschwerden. Und das muss eben matchen. Und das macht eine gute Untersuchung und eine gute Anamnese aus.
Genau. Ja, Volkskrankheit eigentlich, ne? Diese hochgezogene Schulter nach vorne gebeugt, ist wahrscheinlich auch durch die vielen Bürojobs ursächlich, ne? Dass man da 8 Stunden halt in fast unveränderter Haltung nach vorne gebeugt vor dem PC sitzt oder teilweise auch mit dem hochfahrbaren Schreibtisch steht. Was würdest du sagen, wie kann man dem denn am besten gegenwirken? Ab und zu mal laufen oder mal irgendwie einen Gang zum Kopierraum mehr machen? Oder
ja, jetzt, ich höre ja schon, ich weiß von einigen, dass ihm schon wieder dieser Weg, der eigene Drucker im Zimmer, der geht schon wieder weg, geht wieder zum Sammeldrucker irgendwo auf dem Flur. Also wenn du sagst, höhenverstellbarer Schreibtisch ist ja schon mal super. Du musst ihn auch benutzen. Auch das macht einem ja heutzutage sehr viel leichter. Früher hat es so ein Kurbelchen, da ist er gekurbelt. Genau. Hat kein Mensch gemacht. Entweder stand der oben oder unten, fertig. So, jetzt kannst du das mit der App machen. Du kannst das Ding, der sagt, fährt um 10 Uhr, fährt er hoch. Und das sage ich den Leuten auch, dass sie sich einen Rhythmus einstellen sollen. Von 8 bis 10 sitze ich, von 10 bis 12 stehe ich. wenn es denn möglich ist. Ist ja nicht immer möglich. Das sind ja schon mal so beim Job, ja, wenn du einen sitzenden Beruf hast, dann wäre das schon mal eine Erleichterung. Aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus, wenn du die Leute hast, die den ganzen Tag im Auto sitzen, LKW-Fahrer oder, ja, da kannst du natürlich aus der Situation nicht raus. Der kann natürlich einmal um seinen Trecker rennen abends, aber das macht ihn auch nicht glücklicher. Und kann ich mir vorstellen, nach so einem Tag auf der Straße hast du auch keine Lust mehr, da groß was zu tun. Aber ja, man muss irgendwo sich einen Rhythmus einbläuen, wo man auch wirklich einen Ausgleich, man muss einen Ausgleichssport machen, man muss einen Bewegungsausgleich bringen. Wenn ich einen ganzen Tag sitze, nach vorne gebeugt, Mikroskopie meinetwegen, da muss ich irgendwas haben, wo ich nachher meinen Rücken ausstrecke. Das ist sehr individuell und auch nicht einfach.
Kurz mal aufgepasst, liebe Podcast-Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltet ihr eigentlich schon immer wissen, was in der Redaktion geschieht? Was unser Reporter-Team bewegt und über welche Themen am meisten diskutiert wird? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Unsere Redakteurinnen und Redakteure geben im wöchentlichen Newsletter 5 vor 5 einen Einblick in ihre Arbeit und erläutern, welche Themen der Woche ihnen besonders wichtig waren. Immer freitags um 5 vor 5. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren. mv-ev.de/newsletter.
In eurem Buch am Ende gibt es 30 alltagstaugliche Übungen ohne Geräte. Da habt ihr wahrscheinlich den ganzen Torso so einmal durchgenommen. Ne? Da gibt es Übungen für, weiß ich, für Schultern, für Hüftbeuger etc. pp. Oder?
Genau, diese Übungen, die sind auch bewusst ohne nennenswerte Hilfsgeräte. Wir haben da 2, 3 Hilfsgeräte drin. Ich glaube, so ein Gummiball, so einen großen Gymnastikball haben wir, glaube ich, mit drin. Und Therabänder, diese Gummibänder. Kann man auch anders machen, aber die sind dann wirklich relativ leicht zu bekommen. Die Idee ist, dass man erstmal was machen kann, was man überall machen kann. Kannst also keine Ausnahme finden oder sagen, oh, jetzt bin ich im Urlaub, geht nicht. Also das ist einmal, das macht es ein bisschen einfacher. Du kannst es zu Hause machen und das ist aufgebaut in verschiedene Rubriken. Du hast einmal, was ich eben sagte, das Flexen, das heißt also das Beugen. Du hast, meinetwegen bist du derjenige, der den ganzen Tag vorne über mit schlechten Augen vor seinem Computer sitzt und nach vorne rumgebeugt ist. Sieht aus wie Quasimodo. Du musst natürlich erstmal flexen. Das heißt, du musst dich aus dieser Vorbeugung in die Mitte wieder zurückbringen. Die Muskeln wollen immer, der Körper ist echt langweilig, der will immer im Balance sein. Die Muskeln vorne und hinten, die wollen in der Balance sein, damit oben in der Mitte der Kopf meinetwegen perfekt balanciert wird. Das heißt, erstmal musst du eine Dehnungsübung, da haben wir Dehnungsübungen drin, und wenn du es dann irgendwann mal aufgedehnt hast, dann brauchst du natürlich noch eine Kräftigungsübung, weil du ja nächsten Tag wieder zur Arbeit gehst, wieder da vorne hängst, wenn du es nicht änderst. Das heißt, du musst hinten die hintere Muskulatur, die verlängert ist, langsam wieder aufbauen, dass die sich ein bisschen wieder verkürzen kann, wieder normal in die normale Länge zurückkommt. Und dann haben wir, und das ist eigentlich auch eine super spannende Sache, Propriozeption, Körperhaltung, Propriozeption, Proprio aus dem Lateinischen, das Selbsteigen, und Zeption ist die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung. Und das ist eben das, was ja letztendlich in Richtung Balance geht. Da haben wir jetzt ein paar Übungen, die eben dir das, genau, die du da gerade vorne hast, glaube ich, nee, das ist irgendwo, habe ich eine,
die heißt der Storknieflexor, den gegen,
ja, genau, das sind Dehnübungen, Muskelaufbauübungen, und dann kommt nachher der Sockenpatrick heißt das, der Matthias war sehr kreativ in seiner Namensgebung, die oblag ihm. Da kannst du eben, ja, das mache ich, habe ich wirklich mit angefangen, vor Jahren schon, durch meinen Sport, den ich gemacht habe, dass ich mir wirklich morgens angefangen, Socken, Schuhe, alles im Stehen anziehe und dabei auch noch die Haltung versucht zu haben. Das ist natürlich, damit hast du nicht nur Kraft, die du trainierst, sondern auch vor allem die Mitte. Und das ist so, das wirklich diese Core-Training. Kennst du von den Fußballern, die sind super, haben wahnsinns Oberschenkel, aber der Core, die Mitte, die Verbindung zwischen oben und unten, die ist manchmal nicht ordentlich trainiert. Und das ist der Grund, warum die häufig diese Kreuzdarmgelenkprobleme bekommen, weil da eben Schwäche ist. Und die muss man wirklich trainieren. Und das ist, da kann man mit diesen Übungen auch super dran gehen.
Genau. Jetzt vielleicht für alle die 6 Millionen Deutsche, die so eine Faszienrolle noch irgendwo in der Schublade haben, Patrick, kann man die gar nicht ins Training einbinden? Oder sagst du, wenn man sich da vielleicht zur Entspannung drüber rubbert, dann behalt sie doch? Oder wie würdest du da jetzt nach deinem Buch mit umgehen mit solchen Sport- oder Trainingsgeräten?
Im Gegensatz zu meinem Kollegen Matthias Manke, der da etwas brachialer unterwegs ist, hatte ich es ja mehr mit der Nachhaltigkeit. Also die Rolle hat absolut ihren Stellenwert. Und ich darf die bloß nicht vergöttern. Die Rolle, wenn ich mich darüber rolle das richtig machen. Ich muss ein paar Sachen beachten. Ich darf gewisse Strukturen am Körper muss ich vielleicht außen vor lassen, denn das ist ja schon auf relativ wenig Quadratmetern sehr viel Körpergewicht. So, wenn ich das nehme zum Muskelentspannen, zum Dehnen, kann ich das machen. Das ist der Start und damit kann ich mich so ein bisschen lockern und das ist auch völlig in Ordnung und das hat man früher genauso gemacht. Früher hat man es eben Muskellängentraining gemacht und genannt, hat ähnliche Instrumente genommen, waren die vielleicht aus Holz, ne? Kommen die wahrscheinlich auch bald wieder, weil es ein bisschen en vogue ist. Und mit so einer Kugel zum Beispiel, da kannst du unglaublich viel machen, kannst dich auch selbst ein bisschen mobilisieren. Aber dann muss ich eben weitergehen, dann muss ich einen Schritt weitergehen, dann kann ich nicht auf dem Ding weiter hin und her rollen und sagen, jetzt bin ich gesund, sondern dann muss ich anfangen, hat sich gebessert, okay, was muss ich ändern, damit ich nicht nächste Woche wieder mich da drauflegen muss. Dann muss ich selbstkritisch sein und gucken, was kann ich ändern an meiner Haltung, an meinem Arbeitsablauf und so weiter.
Also eher so ein kleines Puzzlestück in der ganzheitlichen Betrachtung, Stichwort Bewegung, ne, und andere Übungen.
Klar, ja, genau. Ja, das ist eben eine klassische, traditionelle Therapie und die kann ich gerne mit einbinden. Also das ist ja, die wird nicht verteufelt, die, und es hat ja auch Effekte, ist ja außer Frage. Und die Leute kommen ja auch damit zurück und sagen, super funktioniert.
Ja.
Aber du darfst da nicht stehen bleiben, du musst weitergehen.
Ja. Genau.
Und dann kommt erst der schwere Part.
Genau. Hey, du bist ja auch auf unter anderem Kabel 1 zu sehen, ne, mit dem Kollegen Manke.
Ja.
Stichwort die Medizinmänner, da habt ihr auch schon diverse Sportgeräte, habe ich mal reingeguckt, getestet. Vielleicht, ich habe mal so drei so prägnante mitgebracht, die man sich für schmales Geld anschaffen kann. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sätze zu sagen. Unter anderem eine Akupunkturmatte, wo man sich schön drauflegen kann, 4000 Stacheln, Plastikstacheln in den Rücken kriegt oder an andere Körperteile.
Kommt,
was ist davon zu halten?
Andere Körperteile. diese Shiatsu-Matten oder wie die heißen.
Genau.
Auch da, du hast eine Reaktion. Wir haben das gemacht, haben uns da draufgelegt und du kommst dir vor wie so ein indischer Yogi,
Fakir.
Der Körper, wenn du danach siehst, du sofort eine, in der Medizin nennt man das Hyperämie, eine Durchblutungssteigerung da in der Haut, die ist rot. Das führt natürlich zu super Effekten. Da hast du erstmal natürlich diese Drainageeffekte von Lymphdrainageeffekten. Du hast, wenn du da Durchblutungssteigerung hast, natürlich auch die Blockierungen können sich lockern, Muskulatur hat viele positive Sachen, aber der Körper ist nicht dumm, der merkt sich das. Und dann liegst du da ein, zwei, dreimal und irgendwann ist dann dieser Effekt natürlich nicht mehr so groß. Ne? Und das ist ich fand ihn jetzt nicht so richtig wertig, kann ich mich daran erinnern, dass wir uns da auf die Dinger legen mussten und ich mir den dicken Dr. Manke auf dem Bauch hatte, da dachte ich, die Dinger kommen hier vorne wieder raus. Aber das ist okay, aber ist wirklich, das ist mal so, du kannst ja auch ein Körnerkissen drauflegen. Also das ist eine reaktive Hyperämie, entsteht da in der Muskulatur, was erstmal ganz angenehm ist und auch positive Effekte hat, kurzfristig.
Ja. Zweite Sportgerät oder wäre die Massagepistole, also die
kleine Uzi. Ja, genau, diese, ich weiß nicht.
Mit so einem Kopf da drauf, der dann hämmert, glaube ich.
Ja, genau, die gibt's. Das war echt schon, da saß richtig Power hinter. Und ich weiß auch, dass einige Physiotherapeuten die benutzen, wenn die eben auf verhärtete Muskeln gehen, um die erstmal ein bisschen gängig zu machen. Und da würde ich wirklich sagen, die haben definitiv einen Einsatzbereich, aber da musst du wissen, auch ganz wichtig, weil da Power hinter ist, wo du das machst. Also ähnlich wie mit der Faszienrolle, wenn du dich da jetzt mit dem Außenknie drüber rollst, da ist ja das Wadenbeinköpfchen oben und um das Wadenbeinköpfchen herum legt sich ein Nerv. Und wenn ich da jetzt drüber rolle, dann mache ich den Nerv platt. Und das wirst du merken nach kurzer Zeit, wenn dein Fuß nicht mehr hochgeht. Also das gibt's wirklich. Ne? Und wenn ich da natürlich mit einer Pistole da drauf knalle, ist das genauso.
Ja.
Ne? Also da sollte man schon gucken, ob wir das schaffen oder ob du da so ein 45-Kilo-Häschen damit bearbeitest. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ne?
Ja. Das dritte Gerät, das billigste ist so ein Fitnessband, ne? Also so zum Stretchen und so, hinterm Rücken und so.
Also auf Theraband, das ist glaube ich schon wieder Namensrechte, aber ich glaube, das hat eben Fitness-Gymnastikband oder sowas. Ne? Ja, da kannst du ja alles mitmachen. Das ist ja wirklich, da kannst du jetzt keine 50 Kilo imitieren, aber du kannst natürlich Widerstand aufbauen dadurch, passive Dehnungsübungen machen, aktive Dehnungsübungen. Und wenn du jetzt mal geguckt hast, gerade ist ja gerade Olympia und wenn du teilweise zeigen ja so ein bisschen, wie die vorher trainiert haben, bis sie dann wirklich da oben sind. Und da kommen wir auch zum Thema Propriozeption, was ich eben erwähnt hatte. Da siehst du, dass die teilweise hier so eine Kniebeuge machen und das dieses Theraband zwischen den Knien haben. Das heißt, da musst du zwei Sachen machen. Nicht nur einfach an oben und unten denken, sondern du musst auch noch aufpassen, dass du die Stabilität hältst und den Druck nach außen, also die Abduktoren auch noch und dann hoch und runter. Und das sind eben kombinierte Übungen. Ein super Ding. Und kostet nicht viel.
Ja, und selbst bei den gerade jüngst zu Ende gegangenen Australian Open habe ich so Übungen gesehen, die haben ja überall Kameras mittlerweile, dass da eine so einen Rückhand schlägt und immer wieder das Band so zieht, ne? Anstatt da selbst einen Schläger in Hand zu nehmen und dann so Schlagübungen macht, aber...
Gegen Widerstand, da baust du auf, zum einen zum Warmmachen, machen die das manchmal hinter den Kulissen, hatte ich mich auch mal ein Video gesehen. Mhm. Oder du kannst letztendlich, ob du es ins Fitnessstudio gehst, was mit so einem Seilzug machst oder das Ding viermal faltest, dann hast du auch einen ordentlichen Widerstand und daran ziehst, kannst du machen.
So, und das Band kostet dann nur einen Zehner und Fitnessstudio wahrscheinlich.
Ja, und kannst du überall mitnehmen. Ja. Und du hast wieder keine Ausrede zu sagen, ich konnte nicht trainieren.
Genau. Nee, unter die Faszie mein Haken drunter, ich würde sagen, Faszie gilt für viele als heimlicher Übeltäter hinter fast allem. Wenn du mal ein Fazit ziehen würdest, genau, vielleicht auch nochmal bei dem Buch Die Faszienlüge, was ist von Faszien denn zu halten? Also sind auch ein kleines Puzzlechen und darf man wahrscheinlich nicht gesondert betrachten, nach dem, was ich.
Ich finde, und das ist mir so während der Arbeit an dem Buch auch aufgefallen, eben, dass man die nicht herausziehen kann und sagen, wir machen jetzt nur Faszien. Es gibt Bücher Faszienernährung. Frage ich mich, wie soll das funktionieren? Wie kann ich diese dünne Haut ernähren? Wenn ich mir einen Schnitzel esse, geht das auch überall in das Protein zum Beispiel. Also das geht nicht. Und das ist so ein bisschen diese mit der Halbwahrheit, vielleicht auch mit pekuniären Hintergründen, dass die Leute sagen, ja, da wollen wir unser Geld weiter verdienen. Das finde ich nicht richtig. Man muss die Faszie, die ist wichtig, die hat eine ganz wichtige Aufgabe im Körper und in der Einheit mit den Muskeln myofaszial ein Riesengebilde, was absolut trainiert werden kann und auch für gewisse Probleme mitverantwortlich ist, aber eben in der Gesamtheit. Und keiner kann nur die Faszie massieren und wenn man dann sagt, mal Faszienmassage, Faszienakupunktur, das ist so ein bisschen an der Nase herumführen. Man muss ehrlich sein und sagen, okay, wir haben darunter noch andere Strukturen und ich kann nur die Faszie zusammen mit dem Muskel trainieren und oder massieren und was auch immer. Und das ist wichtig, dass ich wirklich da ehrlich bin und weiß, ich komme nicht dran vorbei, selber aktiv zu werden. Es passt nicht nur mit einer passiven Übung.
Mhm. Ja. Warte, vielleicht ein kurzer Themawechsel. Du bist selber passionierter Skifahrer, jetzt laufen gerade die Olympischen Spiele. US-Superstar Lindsay Vonn ist in der Abfahrt gestartet, obwohl sie eine Woche vorher, glaube ich, einen Kreuzbandriss erlitten hat. Kannst du da allen Hobby-Skifahrern Hoffnung machen nach dem Motto, das könnt ihr auch versuchen, ist gar nicht so schlimm oder war das von ihrem Himmelfahrtskommando?
Also ich habe mir das angeguckt und mir tat es wirklich leid, als ich das gesehen habe. Ich fand das, dass sie das gemacht hat, fand ich natürlich, ist natürlich... Das war ihre letzte Chance. Sie ist 41 Jahre alt, die hat keine weitere Olympia-Chance mehr und das wäre natürlich die Krönung gewesen, wenn es geklappt hätte. Medizinisch gesehen sind das alles Extremisten. Die sind letztendlich alle Sportler. Guck dir die alten Schergen von früher an, die wir unsere Fußballer, Toni Schumacher, Vorderes und Hinteres Kreuzband weg. Von denen läuft keiner mehr mit eigenen Knien durch die Gegend.
Dirk Olaf Nowitzki zum Beispiel.
Olaf Thon, ja, Dirk Nowitzki, ganz schlimm. Ja. Ne? Hüfte. Ich bin, du weißt, ich bin Schalker und da war ich beim, ja, das hörst du gerne. da war so ein Charity-Lauf in Gelsenkirchen. Im Stadion. Dann irgendwann lief neben mir Olaf Thon her. Und da habe ich ihn angequatscht und der ist ganz locker. Und dann habe ich gesagt, hast du denn noch deine eigene Knie? Ja, hätte alles noch drin, wird bei dem alles noch laufen. Das ist einer der wenigen. Mhm. Das ist ein Extremsport. Und beim Skifahren natürlich genauso. Und wenn du die anguckst, die sind alle mehrfach operiert. So, wenn jetzt so eine Kreuzband durch ist, ob das akut durch war in dem Moment, als letztes vor ein paar Wochen passiert, Ende Januar war es, glaube ich, ne?
Genau.
Das weiß ich gar nicht, denn normalerweise hast du dann wirklich ein richtig fettes, dickes Knie und da ist, also da kannst du Blut rausziehen, wie du lustig bist. Aber okay, die sind natürlich, guck dir Hermann Mayer an damals, was der geschafft hat, die sind natürlich muskulär so aufgebaut, dass sie das schon kompensieren können. Und dann, beim Start habe ich noch geguckt, welche Seite ist es überhaupt und da saß dann die Bandage drunter. So, dann haben die das nochmal richtig fit gemacht. Natürlich ist das ein Handicap. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Sturz jetzt unbedingt an dem Knie da lag. Du hast ja selbst gesehen, jetzt ein bisschen eng genommen da. Ja, einige sagen, wäre vielleicht ein bisschen nicht so auf den Außenski gegangen, der Linke, und hat ihn ein bisschen gespart und das, keine Ahnung. Mhm. Aber in ihrer Situation kann ich das durchaus nachvollziehen. Das ist sicherlich nicht gesundheitsfördernd, was sie da gemacht hat. Und für Amateure wie uns, absolut, erstens schaffen wir das gar nicht, weil wir muskulär zu schlapp sind. Ich glaube, für sie ist das okay ob sie jetzt da viel mehr kaputt gemacht hat als vorher, weiß ich auch nicht. Also die sind sowieso in ein paar Jahren sowieso hinüber. Und die hat ja schon eine halbe Prothese. Ne?
Ja, genau.
So gesehen, nicht unbedingt jetzt für die Medizin, für uns Normalbürger, das, woran wir uns orientieren können, glaube ich.
Genau. Bei dir in der Praxis, in der orthopädischen Gemeinschaftspraxis, kommen ja auch viele Sportler hin mit Beschwerden. Habt ihr da so eine Top 3 der Sportler, die immer wieder hinkommen? Gibt es so eine Sportart, die besonders anfällig ist für Muskelverletzungen etc. oder für Verletzungen des Bewegungsapparats?
Also generell ist, weiß man, dass eben große Verletzungen Kreuzbandrisse und Frakturen und so weiter eher in den unteren Ligen stattfinden, jetzt beim Fußball zum Beispiel. Mhm. Und oben, wenn du weiter hochguckst, haben sie mehr so, also Muskelverletzungen eher das Hauptproblem. Also ich glaube, wir werden natürlich gut vom Fußball gespeist. Mhm. Da ist eben, das Kreuzband ist eben Kreuzband, Meniskus, das sind so die klassischen, und da ist Fußball vorneweg. Das würde ich schon, Handball hast du manchmal die Schultern dabei, ist aber TVE ist da so ein bisschen aktiver da. Aber ich denke, bei uns Fußball würde ich fast sagen, ist Nummer 1. Was hast du in Leichtathletik? Auch eher so von Überlastungsprobleme, als dass das eben strukturelle Schädigungen sind, mal eine Distorsion, mal eine Verstauchung, Bänderriss. Aber die Kreuzbänder, wenn ich an die denke, die Achillessehnenrupturen sind eher bei den Älteren. Das ist eher der Betriebssport. Mhm. Ne? Alles 40 plus, Betriebssport, Achillessehne. Kann ich von ausgehen, immer 100%. Ne? Volleyball.
Wird die irgendwann faserig oder?
Nein, die wird einfach im Laufe des Lebens, da sind Leute, die immer mal Sport gemacht haben, immer mal kleine Mikrotraumen und dann auf einmal wird das Bäuchlein größer und der Kopf ist aber immer noch 25 und dann machen die weiter und weiter und dann irgendwann, das ist wirklich so, ich habe es schon live gesehen, macht es patsch und du denkst,
der Peitscheknall,
ne? Dreht sich um und denkt, wer war das? Der stand da hinter mir, wer hat mir da reingetreten, ist aber keiner da und dann ist sie durch.
Ja.
Das ist... Aber ja, ich glaube, die Knie sind auch, ich glaube, generell in der Orthopädie beim Sport diejenigen, die am ehesten dran glauben müssen.
Zum Ende hin, Patrick, würde ich gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich ja auch schon ein bisschen begleitet habe. Du und dein Kollege Jens Groß, ebenfalls in der Praxis beheimatet, machen Charity-Fahrt. Ne? Ihr setzt euch aufs Rennrad und sammelt dann für einen guten Zweck, für das Netzwerk Roter Keil.
Genau.
Spenden habt ihr, glaube ich, schon 3-4 in alle Himmelsrichtungen gemacht. Habt ihr da jetzt noch irgendwie was in der Pipe, was ihr im Sommer angehen wollt?
Überlegen. Wir haben jetzt, ich glaube, angefangen haben wir zu Corona 21, glaube ich, war Berlin. Dann sind wir nach Reims, nach Frankreich. Jens trinkt gerne Champagner. ich natürlich nicht. Und dann waren wir in...
Straßburg wart ihr, glaube ich, auch.
Ne? Letztes Jahr war in Straßburg, genau. Und davor waren wir nochmal ums Eiselmeer. Also wir haben zweimal Süden, einmal Osten, einmal Westen. Was fehlt? Der Norden fehlt. Mhm. Und den machen wir dieses Jahr. Geht's von Kopenhagen aus los. Wir fahren also irgendwie, ich weiß auch nicht wie, so die Deutsche Bahn will, fahren wir nach Kopenhagen und fahren von da aus mit dem Rennrad nach Haus zurück. Mhm. Haben dann ja einmal Puttgarden-Rødby, müssen wir einmal, können wir ein bisschen entspannen auf der Fähre. Ich hörte, weißt du da, ich habe gerade gehört, da soll jetzt auch ein Tunnel gebaut werden. Ist das richtig? Oder ich habe da nicht aufgepasst. Aber sicherlich nicht für Radfahrer, oder?
Also. Wahrscheinlich zum Spatenstich könnt ihr noch nicht durchknattern.
Genau, dann müssen wir einen Rollator da durch.
Genau. Aber hört sich stark nach einer Flachetappe an, oder?
Das sieht sehr flach. Also Höhenmeter habe ich, glaube ich, schon auf dem Weg hierhin, habe ich schon mehr geschafft heute. Mhm. Das ist wirklich sehr flach. Letztes Jahr hatten wir 4.500 und ich glaube jetzt, das ist im genau. Zweistelligen Bereich.
Und das macht ihr nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern wie gesagt, ihr unterstützt da regelmäßig mit das Netzwerk Roter Keil, ne? Das Kinderprostitution den Kampf angesagt hat, also
genau,
hoch ehrenwert.
Sexueller Missbrauch in jeder Form und das ist wirklich ein ganz toller Laden. Und wir sind froh, dass wir da wirklich jedes Jahr, dass auch die Leute, die Patienten ganz weit vorne, viele auch hier Betriebe aus Rheine, die da uns sponsoren, ganz großzügig alle sind. Und das ist und das Schöne ist bei denen, es geht wirklich, jeder Euro geht 1:1 in das Projekt oder in verschiedene. Dieses Jahr hatten wir Förderung zur Aufklärung in Sportvereinen, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann kann man also hier auch meistens regionale Themen nehmen wir dann da. Und das Schöne ist, die ganze Verwaltung wird von, ich glaube, zum Emstettener Firmenkonsortium bezahlt, die Frau Strathaus, die das alles organisiert, die Christiane Strathaus, die organisiert alles mit Flyern und das wird alles extern bezahlt. Das heißt, jeder Spenden-Euro geht wirklich 1:1 in das Projekt und das ist, ich glaube, es gibt viele gute Sachen zu machen, aber da sind wir mit der Sache, sind wir echt glücklich und freuen uns, dass das auch so gut ankommt.
Genau. Vielleicht meine letzte Frage, Rennsport oder Radrennen, ist das State of the Art in Sachen Bewegungsapparat oder gibt es irgendeinen Sport, sag mal Schwimmen oder so, würde mir vielleicht einfallen, der, wo du sagst, ja, das ist das Nonplusultra, da kann gar nichts passieren.
Ja, passieren, das ist ja immer, hängt ja immer davon ab, wie du es betreibst, ne? So wie Rennen sind das ja nicht, die wir da treiben, wir fahren so mit 28er Schnitt, schleichen wir durch die Landschaften, passieren kann überall was. Das ist schon für die Beine, für die Hüften, für die Knie gut. wenn du so 25 Stunden auf dem Rad sitzt, nach vorne gebeugt, hast du nicht den Eindruck, dass unbedingt gut für den Rücken ist. Und das ist es sicherlich nicht. Da bist du mit dem Schwimmen sicherlich ein bisschen abwechslungsreicher. Aber das will ja auch, also muss ich auch ehrlicherweise sagen, selbst wenn ich den Leuten sage, ja, was soll ich denn machen? Ne? Wenn, ja, schwimmen, dann denkst du, gut, was fährst du da hin zum Hallenbad? Dann ziehst du dich um. Ne? Das ist ein Riesenakt. Ne? Mhm. Eben zu Hause Schlappen an und losjoggen ist eigentlich angenehmer. Mhm. Aber wenn der Körper nicht mitmacht oder die Knie nicht, dann musst du natürlich eher sanfte Sportarten wählen und dann kannst du, dann bist du mit dem Schwimmen gut, mit dem Fahrradfahren, wenn du es in dosierter Form machst, sicherlich auch gut.
Okay, schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank.
Danke dir.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen. Das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.